Guten Morgen. Meinerseits am liebsten hätte ich weiter gesungen, jetzt noch vielleicht eine halbe Stunde und dann hätten wir Abendmahl feiern können. Aber ihr wisst ja, wie das Programm aussieht. Genau. Mein Name ist Bries Kamdem. Ich bin heute zum dritten Mal nur hier, leider. Und deswegen möchte ich mich kurz vorstellen. Bries ist mein Vorname, Kamdem mein Nachname. Sophia ist meine Frau, die sitzt hinten. Genau. Wir beide sind ursprünglich aus Kamerun, leben seit knapp 16 oder 15 Jahren in Deutschland. Wir wohnen in Sinsheim. Ich bin nach Sinsheim berufsbedingt nach dem Studium umgezogen. Wir sind beide Mitglieder in der FEG in Hoffenheim. Genau, heute ist bei uns Taufgottesdienst, aber mit dem Friedhelm hatten wir den Termin schon ein bisschen länger ausgemacht. Und für mich ist es immer eine große Freude, hier zu sein, in der FEG Bad Rappenau in Zimmerhof. Also herzliche Grüße von den Geschwistern aus Hoffenheim, die heute hier nicht dabei sein können. Und meine Frau und ich sind sehr froh, heute wieder mal hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung und für die Organisation. Eine tolle Sache, dass wir hier heute wieder gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Ich möchte auch unserem Herrn danken. Vater im Himmel, wir preisen deine Größe und wir wollen heute einfach erkennen, wie großzügig, wie gütig, wie liebevoll, langmütig du bist, und wir preisen dich, Herr, dass du trotz unserer sehr vielen Unzugänglichkeiten zu uns hältst, dass du deine Treue hältst und dass du dein Versprechen heute Morgen wieder hältst und hier mitten unter uns bist. Herr, ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen öffnest, dass du unsere Ohren öffnest für dein Wort, für deinen Wille, und wenn es deine Größe ist, die wir heute Morgen neu bewundern dürfen, erkennen dürfen, und das als Gemeinde hier in Bad Rappenau. Herr, wir preisen dich für deine Gegenwart und wir schaffen Raum für dich. Wir geben dir der einzige Platz, der dir gebührt, der erste Platz. O Herr, danke für diese Gemeinschaft. Im Namen Jesu. Amen. So, ich habe es eingangs gesagt, vielleicht vorneweg, also ich werde nicht immer Sie sitzen können. Einfach der Einfachheit halber. Also wie gesagt, wenn es einen stört, mich gerne direkt am Gottesdienst ansprechen. Da werde ich mich inständig dafür entschuldigen. Also wenn ich du sage, ist es nicht irgendwie beleidigend, verachtend, sondern ist mindestens ein großes D davor. Eigentlich ist damit sie gemeint. Genau. Wie ich schon gesagt habe, Sophie und ich leben seit knapp 15 oder 16 Jahre in Deutschland, und die 5 Jahre waren für mich, für uns ganz besonders. Ja. Ihr habt es alle mitgekriegt, dass die 5 Jahre bestimmt sehr herausfordernd waren. Also wir gehen irgendwie in der ganzen Welt von einer Krise in die andere. Ja. Im Jahre 2019 war ich beruflich unterwegs in Amerika, und eigentlich sind wir es gewohnt, jeden Tag mit meiner Frau zu sprechen, und auch wenn ich auf Dienstreise bin, telefonieren wir täglich, soweit es geht. Und eines Tages hat sie mich angerufen und dann stellte sie eine ganz kuriose Frage. Hat sie gefragt, ob ich etwas Klopapier und Pflanzenöl oder Pflanzenfett mit nach Deutschland zurücknehmen konnte. Ja. Und also das war schon sehr komisch, weil ich gewohnt bin zu reisen, auch teilweise zu fliegen, aber normalerweise gehört Klopapier und Pflanzenfett nicht unbedingt zu den Accessoires, die ich so mitnehme. Und hier in Atlanta mit meinen Kollegen dort, wir hatten schon gehört, ja, dass irgendwas in der Welt im Gange war, aber das war so weit weg von uns entfernt. Wir waren in Amerika, also es war ganz normal, da wussten wir von gar nichts, waren auf einer Filmmesse mit ein paar Zehntausende Besucher, und wir dachten, ja okay, irgendwo ist was los, konnten aber damit nichts anfangen. Danach sind wir zurückgeflogen und haben 2 bis 3 mehr oder weniger herausfordernde Jahre erlebt. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Und vielleicht ist hier heute jemand, der das nicht mehr weiß, dass es die Corona-Pandemie gab. Oder so lebt, als wäre es nie gewesen, zumindest bei mir, in meinem Umfeld, in meinem Freundeskreis. Erinnern wir uns immer dran, wenn wir an Hochzeiten, besondere Ereignisse. Eine Nichte von Sophia hat ihr Abi-Jahr gehabt. Ja, in der Zeit war alles nicht so ganz einfach für uns. Und vielleicht hast du auch die ein oder andere Beziehung, die bis heute nicht mehr so ist wie vor der Pandemie. Also zumindest mir geht es so. Und dann war die Pandemie kurz vorbei. Dann ging es weiter. Und zwar in der Ukraine. Ich glaube, diese Woche war Tag Nummer 1000, wo dieser Krieg schon andauert. 1000 Tage. Wie viele Menschen da schon gestorben sind, Familien, die gerissen worden sind. Vielleicht kennt ihr sogar die eine oder andere Familie, die flüchten musste nach Deutschland. Und die Infrastruktur wird demoliert. Die ohnehin schon schwierige Wirtschaftslage dort wird noch schlechter. Vor 2 Jahren oder letztes Jahr, genauer zu sein, in Oktober, ziemlich genau ein Jahr lang, hat sich jetzt die Situation im Nahen Osten drastisch verschlimmert. Und das letzte Mal, als wir hier waren, haben wir auch dafür gebetet, weil eine Schwester, die ich heute zumindest noch nicht gesehen habe, sie hatte damals ihre Schwester, die in Israel unterwegs war, und die hatte Sorgen gehabt um sie und ob sie raus kann und so weiter und so fort. Und auch, dass diese Krise zwar im Nahen Osten ist, aber in unserer Mitte ist, ja, so nah, gerade wir als Christen, kriegen wir da so viel mit. Und bis heute wissen wir noch nicht so richtig, wie wir da aus der Nummer rauskommen. Vor nunmehr als 2 Wochen haben die US-Amerikaner, Wähler, Wählerinnen, den Donald Trump wieder gewählt als 47. Präsident in den Vereinigten Staaten. Und der Donald Trump hat sogar in der einen oder anderen Kammer die Mehrheit, was ihn noch mehr beflügeln soll. Das heißt, der hat noch mehr Freiheiten, das zu verwirklichen, was der vorhat. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich oder du oder sie den Donald Trump gewählt hätten als Präsident, aber es ist halt nun mal so, wie es ist. Ja? Und in 2 Monaten ist der Präsident in Amerika. Und vielleicht hat der eine oder andere schon mal gehört, was er vorhat. Ich habe irgendwo gelesen, dass vielleicht Strafzölle auf Importwaren kommt, was ja die Situation der Automobilbranche in Deutschland noch verschlechtern sollte. Ja? Nicht weit von hier ist ja Neckarsulm, da ist der nächste große Autobauer. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere Mitarbeiter hier ist oder nicht. Jetzt zurück nach Deutschland, wo wir sind, haben wir ja seit ein paar Monaten auch die sogenannte Inflation. Ich glaube, jedem wird es aufgefallen sein, dass der Einkaufskorb bei der gleichen Geldmenge immer dünner wird. Ja, das heißt, wir müssen ein bisschen mehr ausgeben, um immer noch den Haushalt zu schmeißen. Ist halt so. Und kaum haben wir gedacht, ja gut, die Inflation ist jetzt runter von 6,7, runter auf 2 oder sowas. Also kommt unter Kontrolle, kommt ein neues Wort, Rezession. Das Wort hatte ich vorhin nie gehört. Und dann mal kurz gesagt, die Rezession heißt einfach, dass die Wirtschaft schrumpft. Ja. Und dann ich mit 35, meine Frau ist ein Jahr jünger als ich, und wenn ich so durch die Jahre, durch die Gänge gucke, gibt es noch den einen oder anderen Jüngeren als ich. Und wir machen uns da schon Gedanken, ja, über so eine Rezession. Denn wir haben ja noch ein paar Jahre zu arbeiten vor uns. Und dann ist die Frage, wie schaut es aus? Bei meinem Arbeitgeber haben wir seit 2 Jahren die Situation, dass der ein oder andere Kunden die Projekte ein bisschen nach hinten schiebt. Sei es vor der Vertragsvergabe oder Unterschrift oder auch bei der Realisierung, ja, wegen der ganzen Unsicherheit einfach am Markt oder in der Welt. Darüber hinaus kennen vielleicht die junge Eltern, die jungen Erwachsenen, das Thema mit Kitaplätzen und so weiter. Also es sind viele Baustellen, die eigentlich unsere Regierungen, sei es in Berlin oder Brüssel, versucht haben und versuchen zu meistern oder zu lösen. Kitaplätzen, bezahlbare Wohnräume, gerade hier in Bad Rappenau mit den Mietpreisen. Die Modernisierung der Infrastruktur, die Digitalisierung, die Brücken, die saniert werden müssen und so weiter und so fort. Das sind so nur so ein paar Herausforderungen, um die mal so grob in den Raum zu schmeißen. Und als die Regierung in Berlin vor 3 Jahren formiert, mit 3 Parteien versucht hat, uns da einen Weg zu finden, zu kreieren, mit mehr oder weniger Erfolg, ist es noch vor 2 Wochen implodiert. Ja, das heißt, wir haben seit 2 Wochen haben wir immer noch eine Regierung. Die Experten nennen das eine Minderheitsregierung. Das heißt, dass die 2 regierenden Parteien einfach keine Mehrheit mehr haben. Und das heißt, einfach gesagt, dass wir auch da eine politische Krise haben. In 2 oder 3 Monaten darf der ein oder andere wieder wählen gehen. Und ich wenigstens bete dafür, dass ein Licht am Ende des Tunnels kommt. Vielleicht denkst du, ja, das sind Weltthemen oder soziopolitische oder wie auch immer Themen, die sind so weit weg von mir entfernt. Das ist richtig, fühle ich mit. Aber darüber hinaus kennen wir auch im persönlichen Umfeld Herausforderungen. Ja, vielleicht täglich, bei dem einen oder anderen vielleicht noch monatlich oder jährlich. Der Matthias hat den Verlust schon kurz angemerkt. Und gestern vor einer Woche wurde auch eine Tante von mir beerdigt in Kamerun. Mit ihr habe ich noch vor 4 oder 5 Wochen telefoniert. Sie war schon krank, muss ich dazu sagen. Sie ist dann wenige Tage später verstorben, wurde beerdigt. Ich war nicht bei der Beerdigung, aber meine Eltern und viele andere Geschwister. Das war der 2. Sterbefall in der Familie, die 2. Tante innerhalb von 15 oder 17 Monaten. Also für mich persönlich oder für uns in der Familie ist das unser Thema gewesen, unsere Krise. Ich weiß nicht, wie es bei dir oder bei Ihnen aussieht, ob es eine Mini-Krankheit ist, ob es vielleicht die Sicherheit am Arbeitsplatz, ob es vielleicht die Kinder sind, die gerade vielleicht nicht so spuren, wie man sich das vorgestellt hat, oder vielleicht die Eltern, die langsam halt alt sind. Meine Oma ist sehr alt und normalerweise kann man in dem Alter gar nicht mehr richtig so schmerzfrei sich bewegen oder überhaupt leben. Also es ist ein Dauerthema für meine Eltern, meine Onkel und Tanten, bei denen meine Oma für eine gewisse Zeit verweilen darf. Ich habe auch einen Bruder, der seit 2 Monaten von Ärzten zu Ärzten geht und sie suchen, was ihn schmerzt. Eigentlich hat er so gut wie gar keine Schmerzen, aber der hat dann so von jetzt auf gleich Fieber von 39 oder 40 Grad. Das ist relativ hoch für einen Erwachsenen und das schon über 2 Monate lang. Da habe ich gestern auch mit einer Schwester von mir telefoniert, die ihn besucht hat. Und wir fragen uns natürlich, ja, was da los ist und wann die Genesung wieder kommt. Der ist 29, gar nicht so alt wie meine Oma. Aber irgendwo ist der krank, einfach. Und wir wissen nicht, was es ist. Der kriegt relativ viele Medikamente, intravenös, aber auch zum Schlucken. Mal geht's besser, mal weniger gut. Und ich denke, wir können einfach, wenn ich das Mikrofon jetzt hier abbauen würde und durch die Reihe geben, wären wir morgen noch hier, wenn jeder von seinen Herausforderungen, Schwierigkeiten erzählen wollte. Ja. Uns reicht der Tag nicht. Die Frage ist, in diese schwierigen Situationen oder in diese Krisenzeiten oder in Zeiten der Unsicherheiten, wer steckt uns da den Rücken? Wo schöpfen wir Kraft, wo schöpfen wir Mut? Was ist unser Rückgrat? Oder genauer gesagt, wer ist unser Rückgrat? Und deswegen lautet das Thema unserer Predigt heute: Jesus, unser Rückgrat. Vielen Dank für die Folie. Genau. So, Jesus ist unser Rückgrat. Wir haben ihn schon besungen, die Gründe. Und deswegen habe ich eingangs gesagt, eigentlich hätten wir jetzt noch eine halbe Stunde lang singen können, Gott loben können. Und dann wäre auch der Gottesdienst vollständig gewesen. So, Rückgrat. Was ist denn das? Das Rückgrat ist eine gebildete Achse des Skeletts. Und wie man hier auf diese, das ist nur eine Abbildung, ja, man erkennt vielleicht einen Rücken. Das besteht aus Wirbeln, verschiedene. Und der Raum dazwischen nennen die Mediziner Bandscheibe. Und diese Achse trägt auf der einen Seite unseren Schädel, also den Kopf. Und andererseits dient es einfach unserem Rumpf als Stütze. Ja? Das heißt, ohne dieses Rückgrat würde ich hier jetzt nicht stehen können. Ob es schmerzt oder nicht, ohne kann man nicht stehen. Und dieses Rückgrat haben Wirbeltiere und Menschen. Also Rückgrat steht für Halt. Wir sehen ja, wie ich hier gerade stehen kann. Das hat auch eine gute Besonderheit, auf die ich heute nicht sehr tief eingehen werde. Und zwar, durch die vielen Wirbel sind wir in der Lage, uns zu biegen, ja, und auch zu strecken. So, biegen, strecken oder sich anpassen, für uns Christen nur in dem Rahmen. Ja. Das heißt, ich möchte nicht den Anspruch erheben, alles zu akzeptieren und ein toter Fisch zu sein, sondern ein lebendiger Fisch und auch mal gerne gegen den Strumpf schwimmen, wenn es hier nicht aus der Bibel kommt. Aber ich kann mich biegen, anpassen, diskutieren, kommunizieren mit euch. In der Gemeinde werdet ihr das jeden Tag erleben, ja, wenn es darum geht, wie macht man das, wie stellt man die Stühle, wie feiert man vielleicht Abendmahl, welche Lieder wählt man aus oder. Ja. Da sind wir biegsam, anpassungsfähig, sind in der Lage, einander zu ertragen, ja, zu segnen, füreinander da zu sein. Aber viel wichtiger, das Rückgrat steht für Standhaftigkeit. Ja. Standhaftigkeit, das heißt, dass wir einfach dazu stehen, zu dem Wort. Alles, was da drin steht, da sagen wir, das ist unser Kompass. Und ich finde es schön, dass der Friedhelm den Psalmist zitiert hat, weil ich aktuell in den Psalmen lese und heute auch 3 Psalmen mitgebracht habe und ein Text aus dem Neuen Testament, aber nicht aus dem Römer 2. So, Psalm 62, Vers 3. Da schreibt der David, das ist der Psalmist in dem Fall, er ist der Fels und die Burg, wo ich in Sicherheit bin. Wo soll ich da wanken? Er ist der Fels und die Burg, wo ich in Sicherheit bin. Das haben wir doch gesungen. Wo soll ich da wanken? Weil der hier ich schreibt oder über sich spricht, möchte ich den ersten wichtigen Punkt für heute machen. Und zwar, ja, ich als Person erlebe was. Aber Gott sei Dank bin ich ja nicht alleine, wenn ihr euch ein bisschen umguckt, wie viele hier sind. Der ein oder andere ist uns über Zoom zugeschaltet. Ich stehe nicht alleine in der Krise und ich bin nicht der Einzige, der Schwierigkeiten hat. Und damit ist sicherlich nicht gemeint, dass ich jetzt im Kopf habe, stell dich nicht so an. Oder reißen Sie sich mal zusammen. Ganz im Gegenteil. Das heißt, dass ich vielleicht jemanden neben mir sitzen habe, der auch das Wort Schwierigkeit, Herausforderung kennt. Und mit dieser Person darf ich mich vielleicht austauschen. Der David, der hat es hier gesagt, wer der Fels ist, wer unser Fels ist, wer unser Burg ist. Und ohne diesen Felsen, und ohne diese Burg würden wir heute morgen hier einfach nur unsere Zeit vertreiben. Das ist die Sicherheit, die wir haben in Zeiten der höchsten Unsicherheit. Und wie schön ist es einfach zu wissen, dass wir nicht alleine sind. Und das gilt nicht nur für den Sonntag, wo wir uns hier treffen, um Gottesdienst zu feiern, aber auch unter der Woche, jetzt unabhängig davon, wer jetzt die WhatsApp-Nummer von wem hat oder in derselben Straße oder im selben Ort wohnt. Wir wissen einfach, dass wir nicht alleine sind. Wir kommen von Hoffenheim hierher nach Bad Rappenau, und dann wäre es ja sehr schade, wenn ich mich beim nächsten Mal an Bad Rappenau erinnern würde, wenn ich wieder hier stehen würde. Das wäre ja Quatsch. Und das heißt, wir haben einander, und dieses Einandersein hat gar nicht mit uns angefangen. Ich habe gehört, dass diese FEG noch nicht so alt ist, und ich glaube auch, die FEG in Hoffenheim hat knapp 125, glaube ich, vor ein paar Jahren gefeiert. Das ist in der Kirchengeschichte nicht sehr viel. Unser Herr war vor knapp 2000 Jahren hier. Das heißt, die Kirche, wie wir die heute kennen, hat schon ein bisschen früher angefangen. Und ich finde es halt immer faszinierend, dass ich bin zwar sehr jung, habe meine Opas leider nicht kennenlernen dürfen, aber meine Omas, und da sehe ich eine Uroma. Und ich finde es sehr interessant, doch zu laufen, wie wir heute in der Jugend sehr rasant unterwegs sind, aber den Blick in den Spiegel, in den Rückspiegel, hilft mir manchmal zu gucken, wie war das, woher kommen wir, wo stehen wir und vielleicht wo gehen wir hin. Klein die Ewigkeit mit dem Herrn. Aber wie sah es aus in der ersten Gemeinde? Ich lese ganz kurz aus der Apostelgeschichte 2, 44 bis 47. Alle, die zum Glauben gekommen waren, bildeten eine enge Gemeinschaft und taten ihren ganzen Besitz zusammen. Von Fall zu Fall verkauften sie Grundstücke und Wertgegenstände und verteilten den Erlös unter die Bedürftigen in der Gemeinde. Tag für Tag versammelten sie sich einmütig in dem Tempel und in ihren Häusern, hielten sie das Mahl des Herrn und aßen gemeinsam mit jubelnder Freude und reinem Herzen. Sie priesen Gott und wurden vom ganzen Volk geachtet. Der Herr aber führte ihnen jeden Tag weitere Menschen hinzu, die gerettet werden sollten. Der Text ist ein bisschen lang und ich werde nur auf ein paar Worte aufmerksam machen, die ich hier auch schon ein bisschen fett markiert habe. Da steht am Anfang gleich alle. Und ich finde dieses alle, diese enge Gemeinschaft, dieses Zusammen, was da so prima, ja, das, also mir sticht das ins Auge, einfach um was es geht. Jetzt unabhängig von den Namen und unabhängig von, ja, von den Begrifflichkeiten, ja, Christen, Jünger und so weiter, die klar ihr Platz haben. Das steht alle, wir, da steht auch keine Zahl. Der eine oder andere wird vielleicht gelesen haben oder schon mal gehört haben, dass 3000 Personen sich bekehrt hatten als Herr Petrus, aber das kommt hier nicht raus. Also wenn man nur das hier liest, da geht es um alle. Es können 2, es können 20 sein, 200 sein oder 2000. Und dann die enge Gemeinschaft. Das mit dem Besitz, mit den Wertgegenständen, mit den Grundstücken, das ist für uns heute nach 2000 Jahren unvorstellbar. Das mag sein. Das mag sein. Aber ist es möglich, sich danach zu strecken, eng miteinander zu sein? Das einfach zu fühlen, diese Wärme, die wir jetzt gerade in diese kalten, winterlichen Zeiten brauchen. Da könnte man sogar Öl oder Gas oder was auch immer sparen, wenn es richtig warm und kuschelig wäre. Es geht dann weiter mit einmütig und gemeinsam und Herzen, habe ich ja auch groß markiert. weil wir das Wort hetzen später noch irgendwo anders lesen werden. Das Hetz ist so wichtig. Sage ich an der Stelle nur so dazu. Das Hetz ist so wichtig. Sie priesen Gott und wurden vom ganzen Volk geachtet. Ich habe vergessen, wie die Mutter von David heißt, mit Vorname, aber ich glaube Weidemann mit Nachname. Ich fand es interessant, dass sie mich angesprochen hat, als sie heute Morgen gekommen sind, und dann kam ganz schnell Gebhard raus. Stimmt, ich arbeite bei der Gebhard Fördertechnik in Zinsheim. Und dann hat sie mir erzählt, dass ihr Sohn bei uns sein Dualstudium angefangen hat. Warum sage ich die Geschichte? Weil das für mich fast wie ein Déjà-vu ist. Das letzte Mal, als ich hier war, da durfte ich auch predigen. Und dann war ich 3 Wochen später bei uns in der Elektrowerkstatt. Ich wollte da eigentlich, keine Ahnung, Werkzeug oder ein bisschen Kabel mitnehmen. Dann hat mich ein junger Mann angesprochen. Ich kannte ihn nicht. Hallo Bries, hallo Bries. Da habe ich geantwortet, hallo. War ein Azubi. Offensichtlich. Ah, ein Kumpel von ihm kennt ihn, kennt mich. Okay, wie alt bist du? Keine Ahnung, 18 oder so. Ja, der kommt irgendwie aus der Gegend und der ist befreundet mit einem jungen Mann, der beim letzten Mal hier vorne saß, heute ist er nicht da. Und er hat mich darauf angesprochen, der hat erfahren, dass ich in der FEG in Bad Rappenau war. Und dass ich sogar dort gepredigt habe, und er war überrascht, weil er ja auch weiß, dass ich keine theologische Grundausbildung habe. Und nach dieser Begegnung habe ich ein bisschen länger gebraucht im Auto. A, war ich Gott sehr dankbar für dieses Zeugnis. Ich habe ja gar kein Zeugnis geben wollen. Ich bin nicht zu diesem jungen Mann gegangen und wollte jetzt sagen, Jesus ist der Herr, der ist der Retter, Halleluja, bekehre dich. Nein. Ich wurde nur hier eingeladen, war hier, und dann hat sich diese Nachricht durchgesprochen. Und dann kam mir ein anderer Gedanke. Und da habe ich gedacht, okay, der junge Mann kennt mich. Ich habe ihn seitdem nie wieder wahrgenommen, so richtig. Und dann habe ich mich gefragt, ich bin ja auch ein bisschen unterwegs in der FEMA. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn er mich anders erlebt hätte oder erleben würde, in einer Besprechung, auf eine Filmfeier, auf eine Messe oder wie auch immer anders. Was würde er da denken? Ich weiß nicht, ob der Christ ist oder ob der noch auf dem Weg ist. Und dieser 47. Vers kam mir rein. Sie priesen Gott und waren vom ganzen Volk geachtet. Mir geht es gar nicht darum, dass, wenn wir hier rauslaufen, dass uns der rote Teppich ausgerollt wird. Aber ich weiß nicht, ob es mir jeden Tag bewusst ist, wenn ich unterwegs bin, dass ich als Botschafter Christi unterwegs bin. Dass ich, ohne dass ich den Mund aufmache, dass ich durch mein Sein, durch mein Tun, durch meine Haltung, durch meine Redewendungen einfach Gott vertreten darf. Und ein alter Prediger, den ich ab und zu gerne höre, hat mal gesagt, die Bibel, die die Menschen in den letzten Zeiten lesen werden, sind wir. Das heißt, der eine oder andere, sei es ein Arbeitskollege, Nachbar, Familienmitglied, wir in Afrika haben ja sehr große Familien, die gucken da. Die sagen doch, die sind Christ. Wie leben sie? Wie geht denn der Brice mit der Sophia um oder umgekehrt? Wie gehe ich mit meinen Neffen um, mit meinen Arbeitskollegen? So ein 18-Jähriger, meine jüngste Schwester ist in 2000 geboren, das heißt, sie ist 6 Jahre älter. Aber da habe ich gedacht, was wäre, wenn? Nicht, dass ich jetzt ängstlich durch die Gassen gehe und in Besprechungen und in die FEMA oder sowas, dass ich mich irgendwie verschleiern muss oder sowas, aber dessen einfach bewusst zu sein, dass wir als Christen einfach das Wort Gottes, das Evangelium in uns verkörpern und das mitnehmen überall, wo wir sind. Und urplötzlich ja, so einfach angesprochen werden. Also ich fand es sehr interessant. Ich dachte, ich teile es mal heute mit euch, weil es irgendwie hier angefangen hat, heute Morgen dann wieder mit dem Gebhard und mit der FG Bad Rappenau. Ich bin mal sehr gespannt, was der Herr da noch in der Hand hält diesbezüglich. Und diese Einheit und Einmütigkeit ist ja doch genau das, was der Herr uns hier vorgelebt hat. Also der hätte ja auch alleine durch die 3 Jahre durchlaufen können, als Einzelgänger, hätte ja predigen können, seine Wunder vollbringen und so weiter und so fort. Nein, der hat da, ach, da ist ein Petrus, oh, da ist auch ein Johannes und so weiter und so fort. Der hat sich diese Menschen ausgesucht, vielleicht auch du und ich. Und danach ist er gegangen und er hat sie mit ihm nicht mitgenommen. Der Petrus hat ihn sogar 3-mal verleugnet. Und doch sagt er, weide meine Schafe. Und wir sitzen heute hier als Schafe. Und wir haben diese Gemeinschaft, die der Herr uns auf der einen Seite vorgelebt hat und auf der anderen Seite sogar hinterlassen hat. Was da für ein Segen dahinter steckt. Wenn der Plan Gottes sich verwirklicht, da wollen wir nicht dazwischen sein und irgendwie was anderes im Schilde führen. Ich denke, dass in der Einheit, in der Einmütigkeit, in der Zusammenkunft, in der Gemeinschaft sehr viel möglich ist. Und ich weiß, dass es auch vielleicht zur Realität gehört, dass man hier sitzen kann oder in Hoffenheim oder egal wie groß die Gemeinde oder wie weit die ist, und einsam sein. Aber das entspricht nicht dem Sollzustand. Und ich bin mir sicher, dass der Heilige Geist uns dahin helfen kann, dass wir die Not unseres Nachbarn mitspüren, mitempfinden. Und dass wir alle in diese Gemeinschaft, in diese enge Gemeinschaft mit jubelnder Freude und mit reinem Herzen, dass wir da den Fels erkennen können. Im Vers 3 schreibt der Psalmist, der ist der Fels, der ist die Burg. 4 Verse später schreibt er, er allein ist mein Fels. Das ist ein leichter Unterschied, da geht es immer noch um Fels, aber der macht sich jetzt den Fels zu eigen. Warum? Weil der diesen Fels erlebt hat. Er ist mein Fels, er ist meine Rettung, ja, er ist meine sichere Festung. Das kann man sagen, wenn man es erlebt hat, in Großen, in Kleinen, dass wir vielleicht noch einen Tag mehr Gott loben dürfen. Wie gesagt, es geht nicht um die 1000 Gründe, 1, 2, 3, 4, 5, sondern halt, dass ich heute noch am 24.11. hier in Bad Rappenau sagen kann, so groß bist du, Herr, so groß. Dank seiner Hilfe werde ich nicht zu Fall kommen. Vielleicht bist du auch geschäftlich so erfolgreich unterwegs, dass du mit dieser finanziellen Not nicht in den nächsten Tagen oder Jahren konfrontiert wirst. Und vielleicht, wenn du krank bist, kannst du einen Professor, Doktor, was weiß ich was, von irgendeiner Uniklinik anrufen und kannst dir da die beste Behandlung leisten, was auch gut ist. Und wenn wir die Bibel lesen, dann werden wir erkennen, dass Gott auch bestimmte Menschen reichlich gesegnet hat. Und Abraham war bestimmt nicht arm, vielleicht als der wegzog, aber wenn wir sehen, wie viele Geschenke er einem seinen Diener anvertraut, um Rebekka als Frau für den Isaak zu holen, die Kamele und so weiter und so fort. Also wenn, ich denke, wenn der Abraham heute gelebt hätte, zu dieser Zeit, wäre bestimmt mit protzigen Autos unterwegs sein können, wenn er draufstehen würde. Also der hat genug gehabt. Und das kann auch wirklich ein Segen Gottes sein, genug zu haben, wirklich den Wohlstand zu verspüren und wirklich viel zu haben. Aber weil die Bibel so vollständig ist, denkt auch Gott dran. Und wir lesen im Psalm 62, 11, und wenn euer Wohlstand wächst, das ist hier nicht negativ betont, und wenn euer Wohlstand wächst, hängt euer Herz nicht dran. Da kommt das Herz wieder. Und ich habe es aus der Apostelgeschichte gesagt, das Herz ist so wichtig, dass es allein in dem Psalm 100 Mal erwähnt wird. In 150 Psalmen 100 Mal das Wort Herz. Die Bibel spricht sogar vom Herz Gottes. Und insgesamt in der Bibel gibt es fast 600 Mal das Wort Herz. Wo hängt mein Herz? Hoffentlich nicht am Wohlstand. A, weil es morgen vorbei sein kann. Wir sehen es durch die Krisen, die kommen. Und B, weil wenn wir das tun, dann verpassen wir überhaupt den Grund unseres Daseins. Die Bibel sagt, Gott ist der, der ist. Und ich bin dafür erschaffen worden, Gott die Ehre zu geben. Wenn ich jetzt superreich wäre und würde mein Herz dran hängen, was passiert dann? Als erstes muss diesen Wohlstand wachsen, weil nach oben ist ja kein Limit. Man kann ja in Billionen, Trillionen zählen. So, dann renne ich durch meine 24 Stunden, siebenmal die Woche, und dann ist die Woche auch rum. Wo bleibt Gott dabei? Und dann habe ich später ein Riesenproblem. Wir haben es gehört, es geht in die Ewigkeit. Dann stehe ich eines Tages vor Gott, dann sagt er, ja, so und so viele Trillionen, Billionen habe ich dir anvertraut. Und was hast du draus gemacht? Bist gerannt, bist geflogen. Und der Sinn dahinter ist einfach, dass ob wir jetzt reich oder arm sind oder weniger haben einfach, dass wir erkennen, dass wir hilfebedürftig sind. Und ein paar reichen Menschen sind viel gerannt und viel geflogen und haben am Sterbebett erkennen dürfen, dass das alles nichts genützt hat. Wenn der Tag kommt und sie merken, sie sind wirklich hilfebedürftig, der eine oder andere hat Bücher geschrieben, die habe ich noch nicht gelesen alle, aber ich hoffe und wünsche uns, dass wir trotz Wohlstand das früher erkennen als am Sterbebett, damit wir Gott die Ehre geben können für den Wohlstand und mit dem Wohlstand. Spricht noch nichts dagegen. Wenn man die Hilfe erkannt hat, dann geht es im Psalm 121 darum, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Diese Augen heben zu den Bergen. Wir verschließen manchmal die Augen, wenn wir beten, das ist auch okay. Es geht nicht um diese Augen, dass ich, also je nachdem, wo man wohnt, sieht man gar nicht so viele Bergen. Aber wenn man erkannt hat, dass man hilfebedürftig ist, dann ruft man einfach zu dem Herrn. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und auch der Herr, als der hier war, ist früh aufgestanden, hat sich die Zeit genommen, hat mit dem Vater gesprochen frühmorgens, hat sich vorbereitet. Und ich weiß, dass wenn man, keine Ahnung, eine Frühschicht hat oder einen Flug um 9 von Frankfurt aus oder wie auch immer das nicht schafft, vielleicht geht es auch gar nicht darum, vielleicht kriegst du es sogar hin, das einzubauen. Aber wir müssen in unsere Situation, wo wir Hilfe suchen, müssen wir die Augen heben auf zu den Bergen, weil sonst sind wir hilfebedürftig und kriegen vielleicht keine Hilfe. Denn die Hilfe, die kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wenn wir heute was mitnehmen können, ist es klar, dass es Schwierigkeiten gibt. Vielleicht wird das nächste Jahr auch noch ein bisschen herausfordernder als dieses Jahr. Beispielsweise aus wirtschaftlicher Sicht. Ich weiß nicht, wie die Situation bei dir aussieht, ob der Job sicher ist, wie alt die Kinder sind oder die Eltern, oder was ansteht, was auch immer. Aber wir dürfen wissen, dass wir da nicht alleine unterwegs sind. Ja klar, sind wir alleine unterwegs mit dem Herrn und er ist heute da, aber wir sind auch viele andere. Und mein Gebet ist, dass ich das einfach erkenne, dass wir in dieser Gemeinschaft so reichlich gesegnet sind und dass wir einfach füreinander da sind. Gerade die Adventszeit, die kommt, die wird für den anderen ein bisschen strammer sein vom Programm als für die anderen. Lass uns doch da aufeinander zugehen und uns in diese schöne Zeit herzlich begegnen, ermutigen. Dafür haben wir einander. Und wenn wir erkannt haben, dass wir Hilfe brauchen und Hilfe suchen, die wir klar untereinander finden, in dem Füreinandersein, haben wir unser Herr, der Sieger ist. Der Tisch ist vorbereitet und das werden wir feiern nachher, um uns daran zu erinnern, dass wir den Sieger auf unserer Seite haben. Und da müssen wir uns vor nichts fürchten. Da werden wir durch die Zeiten der Unsicherheit getragen, weil Jesus unser Rückgrat ist. Amen.